Die Presse.
Ist Ihnen das nicht so blöd? Ist Ihnen das wirklich nicht so blöd?
Ich frage Sie einfach, Sie haben ja viele Gemeinsamkeiten mit der AfD.
Ich habe aber auch viele Unterschiede zur AfD.
Es war das letzte Sommergespräch dieses Jahres im ORF und aus mehreren Gründen ist es eines der meist diskutierten. FPÖ-Chef Herbert Kickl ist an vielen Stellen den Fragen von Simone Striebel ausgewichen und er griff sie dann auch noch direkt an mit Sätzen wie:
Ich weiß gar nicht, wie man auf so eine blöde Frage kommen kann, mit Verlaub.
Das Gespräch fand am Montag, einen Tag nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt, wo ja, wie wir schon berichtet haben, erstmals die AfD, die zu Teilen als rechtsextreme Partei eingestuft wird, ein Rekordergebnis von fast 44% eingefahren hat. Herbert Kickl hat sich am Montag eher überraschend von der AfD distanziert. Er hat vor allem Unterschiede in den beiden Parteiprogrammen betont und sich dann auch noch gegen die Bezeichnung Schwesternpartei gewehrt, obwohl er und andere FPÖ-Mitglieder diesen Begriff immer wieder verwenden. Wir sehen uns aber für diese Folge einen anderen Teil des Gesprächs genauer an, und zwar die Pensionen. Kickl hat quasi versprochen, unter ihm werde es immer nur ein Pensionsantrittsalter von 65 Jahren geben, komme was da wolle. Die Frage ist jetzt nur, hält dieses Versprechen auch dem Stand, was Ökonomen, teilweise sogar aus seiner eigenen Partei, und der Fiskalrat dazu sagen? Darüber spreche ich heute mit Jakob Zirm, er ist Wirtschaftschef der Presse und er hat genau dazu einen Leitartikel veröffentlicht. Da hat er unter anderem geschrieben, auch Kickl verschließt die Augen vor einem der gravierendsten Probleme Österreichs. Das ist, was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie da sind. Jakob, bevor wir uns mit Herbert Kickl befassen, eine erste Frage. Wieso ist das Pensionsthema überhaupt ein so großes Problem für den Staat?
Weil ja ganz gern argumentiert wird, naja, warum müssen wir bei den Pensionisten sparen oder beim Thema Pensionen sparen? Das trifft die Menschen direkt. Sparen wir doch bei den Parteien, sparen wir bei der Politik oder sparen wir bei der Migration, bei Mindestsicherung? Und da kann man durchaus diskutieren, wie viel Österreich zahlen soll für Probleme der Welt. Aber trotzdem, nur um die Größenordnungen darzustellen. Parteienförderung liegt bei ungefähr 270 Millionen Euro im Jahr. Die Mindestsicherung in Summe, da sind aber wirklich alle enthalten, das sind auch Österreich enthalten, die einfach aufgrund von Krankheit nicht arbeiten können, also nicht nur Asylwerber etc., 1,3 Milliarden Euro. Pensionssystem, Zuschuss des Bundeshaushaltes liegt bei ungefähr 22 Milliarden. Also wir haben ja 1,5 Milliarden versus 22 Milliarden, nur damit man mal die Größenordnungen sieht. Dieses Problem ist einfach so groß, man muss es in diesem System lösen. Man kann das nicht anderweitig lösen.
Gut, das war deine erste Einschätzung. Kommen wir zu Herbert Kickl und seiner klaren Absage an die Anhebung des Pensionsantrittsalters im Sommergespräch. War da eigentlich ein Argument bei ihm dabei, das für dich stichhaltig ist?
Ein Argument war natürlich drinnen, dem man natürlich schon absolut recht geben muss. Und zwar, das kann natürlich demotivierend für die Jüngeren sein. Wenn wir jetzt das Pensionsantrittsalter anheben, dann ist das für die, die das betrifft, dass die länger arbeiten werden müssen. Das sind halt so die Jüngeren oder Mittelalten, könnte man sagen, also wahrscheinlich unter 50. Das sind die, die tendenziell betroffen sein werden aufgrund des Vertrauensschutzes. Für die kann das natürlich demotivierend sein. Das stimmt auch natürlich, weil, wobei man sagen muss, arbeiten soll ja auch erfüllend sein, aber natürlich viele Menschen gehen gerne früh in Pension und die müssten dann sozusagen mehr Lasten tragen. Aber da muss man sagen, das ist eigentlich die Aufgabe der Politik in meinen Augen, das den Menschen so zu erklären, dass die verstehen und sagen, es ist eine Notwendigkeit, um das System nachhaltig abzusichern, müssen wir das machen. Und ganz spannend, ich habe heute eine Umfrage zum Beispiel gesehen, die jetzt aus dem Sommer gewesen ist, wo durchaus die Hälfte der Menschen in Österreich sagt, ja, das Pensionssystem gehört reformiert. Also es gibt durchaus auch jetzt schon, wo der Großteil der politischen Parteien, also nicht nur der FPÖ, sondern auch die anderen Parteien, bis auf die NEOS sind ja eigentlich alle, dass sie sagen, wir brauchen da keine Reform beim Pensionssystem, dass die Menschen trotzdem bereit sind und ein Verständnis dafür haben, dass es diese Problematik durchaus gibt.
Vielleicht sollte man ganz vorweg einmal sagen, es ist völlig klar, warum Herbert Kickl das macht. Die Pensionisten sind sozusagen die Wählergruppe, die er damit ansprechen will, nämlich auch die, die erst in Pension gehen werden in den nächsten 10, 20 Jahren oder sonst was. Trotzdem ist aufgefallen, dass er sich ganz stark darauf ausgeredet hat, dass diese geburtenstarken Babyboomer-Generationen, die jetzt bis 2035 durchlaufen, sozusagen, dass das wieder aufhören wird. Also es wird dann wieder leichter werden. Ist das korrekt?
Es ist semi-korrekt, könnte man sagen. Es stimmt natürlich, dass wir jetzt geburtenstarke Jahrgänge haben. Die gehen jetzt in Pension. Das macht jetzt einen massiven Anstieg der nächsten Jahre. Und es stimmt natürlich, dass die irgendwann auch enden. Dann, wenn der Pillenknick eingesetzt hat in den späten 60er Jahren, wenn diese Menschen, da merken wir, dass dann die Jahrgänge deutlich kleiner wieder werden, dann gehen natürlich auch weniger Menschen in Pension. Warum sage ich semi-korrekt? Weil natürlich auch die Experten, die immer darauf verweisen, das natürlich auch wissen, der Fiskalrat oder auch WIFO IHS. Und die sagen halt, zum Beispiel der Fiskalratschef Christoph Badelt hat mehrmals auch in Interviews mit uns gesagt, dass das natürlich ein zweites Thema. Überalterung ist ja nicht nur Pension, sondern wir haben auch das Gesundheitssystem und das Pflegesystem. Gesund ist es nicht nur ältere Menschen, aber die Überalterung, dass mehr Menschen alt werden, brauchen sie tendenziell mehr Kosten aus dem Gesundheitssystem und vor allem im gesamten Pflegebereich gibt es sowieso massive Kostensteigerungen. Und wir haben dort relativ starke Steigerungen, die derzeit noch überhaupt nicht irgendwo im Budget abgebildet sind, also auch in den Zukunftsplanungen. Und man sieht, dass wir da am Besteigen, es gibt zum Beispiel eine Langfristprognose des BMF aus dem Jahr 23, aber die wird nur alle paar Jahre gemacht. Da sehen wir, da ist allein bei Pflege und Gesundheit ein Anstieg um 3% des BIP. Das sind doch nach heutigen Werten wären das 15 Milliarden Euro als zusätzlicher Anstieg bis Mitte des Jahrhunderts, die wir irgendwo abfedern müssen. Und das ist circa fast das Minus, das wir jetzt im Budget drinnen haben. Also wir sehen schon, dass hier andere Kosten entstehen, abseits des Pensionssystems. Und Badelt sagt deswegen immer, wir müssen die Spielräume für diese zusätzlichen Kosten bei Pflege oder Gesundheit eben auch im Pensionssystem schaffen. Und deswegen muss man hier quasi, und das Sozialverträglichste ist eben das Anheben des Antrittsalters.
Und er sagt ja einfach auch genau das Gegenteil von Kickl. Er sagt eigentlich, das Aussitzen der Spitze, die wir jetzt gerade haben, das ist nicht die Lösung.
Genau, sozusagen. Das ist nicht die Lösung. Nein, weil wir haben zwar dann eine Stagnation, aber es steigt ja an. Es steigt zuerst an und dann fängt es an zu stagnieren und die Gesundheits- und Pflegekosten steigen weiterhin an. Es ist nicht so, dass das nur über das Pensionssystem dann gelöst ist, sondern dass wir eben vor allem zusätzlich diese weiteren Kosten haben. Und deswegen muss etwas gemacht werden.
Ein anderes Argument von Kickl, das zweite Argument war, es bräuchte einfach nur eine bessere Wirtschafts- und Familienpolitik für mehr Wachstum. Und bei der Familienpolitik meint er einfach, ja, also es ist wichtig, dass die Familie wieder mehr Kinder, vor allem mehr als ein Kind haben oder überhaupt Kinder haben, dann löst sich das Problem schon von selbst. Was ist da dran?
Nein, natürlich, wenn wir höheres Wachstum hätten oder wenn wir mehr Kinder hätten und auch erwerbstätige Kinder, die danach auch eine entsprechende Ausbildung machen und danach auch erwerbstätig werden, natürlich würde das funktionieren. Nur das Problem ist, das wissen wir ja bereits, das wissen wir seit 10, 15, 20 Jahren und die Politik versucht das auch. Wir haben auch eine relativ hohe finanzielle Familienförderung in uns in Österreich. Wir haben in Wien einen sehr weit ausgebauten Gratis-Kinderbetreuung. Das ist in anderen Bundesländern schlechter. Das ist in anderen Bundesländern deutlich schlechter. Aber trotzdem muss man sagen, auch in Wien, wir haben jetzt nicht den großen Babyboom und wir haben jetzt nicht die große demografische Veränderung. Die Fertilitätsrate in Österreich ist nach wie vor deutlich unter 2 Kindern pro Frau. Das heißt, wir haben dieses Problem trotzdem, obwohl die Politik hier seit 20 Jahren versucht, gegenzusteuern. Da muss man halt sagen, jetzt natürlich kann ich sagen, ja, wenn wir das alles nicht hätten, dann hätten wir das Problem nicht, ja, aber wir haben das nicht.
Und vor allem die Frage, die sich mir stellt, ist, das wäre eigentlich auch die Frage, die Simone Striebel hätte fragen können im ORF-Sommergespräch. Was ist denn der Vorschlag von Herbert Kickl? Wie sollte denn eine gute Familienpolitik seiner Meinung nach aussehen, dass sich das ändert? Ja, weil wir ja eben gerade hören, noch mehr Geld pro Kind, ein Zuschuss oder noch mehr Familienbeihilfe oder Was ist denn dann sein Vorschlag? Das wissen wir leider nicht. Oder?
Und wir wissen eigentlich, dass sich die Politik weltweit sehr schwer tut, Kinder, wie kann man das richtig formulieren, Kinder zu schaffen. Es ist schwierig. Es ist eine sehr höchstpersönliche Lebensentscheidung, hängt sehr stark mit Werten, mit individuellen Werten zusammen, die Menschen haben, auch mit individuellen Lebenssituationen etc. Also da das politisch so zu steuern, schauen wir nach Ungarn, wo zum Beispiel Viktor Orban, der durchaus ein Vorbild für Herbert Kickl war, das versucht hat und hat auch nicht wirklich funktioniert. Also da bin ich, und wie gesagt, ich halte das für gefährlich, wenn wir so ein Thema haben mit dem Pensionssystem und wir sehen, dass hier quasi ein Wetter heranrauscht, dass sich dann jemand hinstellt und sagt, naja, es wird schon wieder Sonnenschein kommen, alles halb so schlimm.
Du hast schon am Anfang auch ein bisschen erwähnt, sein drittes Argument war, dass es unanständig gegenüber den Menschen wäre, die in Pension gehen werden oder also quasi Stichwort Vertrauensschutzmissbrauch sozusagen. Da frage ich mich jetzt allerdings, wir leben in einer sich so schnell ändernden Welt. Wie lang kann man denn Vertrauensschutz haben? Weil jetzt zu erwarten, also wir beide sind ungefähr gleich alt, in unseren Mit-40ern leider auch schon, und wir sehen andere Länder wie Dänemark, die gerade auch Pensionsalter angehoben haben und so weiter. Es ist ja wirklich auch so, dass man sagen kann, irgendwo muss der Mensch, die Bevölkerung auch mitgehen mit den Veränderungen da draußen und immer nur zu sagen, naja, das wäre ja unfair, man hat ihnen versprochen 65 und dann sind es doch 67. Ist das ein Argument, das greift?
Vor allem die Gerichte schauen sich das ja an, Verfassungsgerichtshof, und da gibt es keine ganz klare Jahreszahl, aber man kann davon ausgehen, mit Experten, wenn man redet, dass man sagt, naja, so 10, 15 Jahre Vorlauf ist so ziemlich das Mindeste, was zu warten ist. Wenn wir uns anschauen, die Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters, also an die Angleichung des Männerpensionsantrittsalters, die hat gestartet jetzt im Jahr 2022.
Und ist beschlossen worden
Anfang der 90er Jahre, im Jahr 1992. Also die hatte einen Vorlauf von gut 30 Jahren, was eigentlich ziemlich langer Zeitraum ist. Und zum Beispiel der WIFO-Chef Gabriel Felbermayr schlägt ja vor, dass wenn das abgeschlossen ist, das wird Anfang der 30er Jahre abgeschlossen sein, dass man dann sukzessive für beide Geschlechter das auf 67 anhebt, auch über einen Zeitraum von 10 Jahren. Das hieße, man hätte jetzt auch da einen Vorlauf von knapp 7, 8 Jahren, und dann beginnt das ja auch schleichend sozusagen raufzugehen, ja. Und das ist das Problem, weil das dauert ja alles einfach wahnsinnig lang. Man muss ja hier einfach sehr früh Entscheidungen treffen, noch bevor. Das ist wie so einen Tanker zu steuern, um dem Eisberg auszuweichen. Und das Problem ist, wenn ich zu nah am Eisberg bin, kann ich irgendwann nicht mehr ausweichen. Und das ist die Problematik, die ich habe. Und vielleicht ein Punkt noch, den ich ganz wichtig finde, ist, er hat gesagt, dass das unanständig gegenüber jenen ist, die in Pension sind. Das hat er eigentlich auch relativ gleich gesagt, auch auf die, wie die Frage nur nach der Reform war. Und hier kommt etwas schon rein, wo ich das Gefühl habe, das ist auch reine Taktik. Das heißt, er versucht, die Menschen zu verunsichern. Das ist ja das Skurrile, dass wir wissen, dass Pensionisten sehr allergisch auf Pensionsreformen reagieren, auch wenn die gar nicht davon betroffen sind. Das heißt, eine Pensionsreform, die für die Menschen, die vielleicht 45 sind, das Antrittsalter anhebt, wird von heutigen Pensionisten abgelehnt. Das ist ein bisschen eine skurrile Situation, wenn man sagt, die sind ja gar nicht betroffen, aber viele Menschen vielleicht nur halbwegs hinhören oder da gibt es durchaus Umfragen, wo man sieht, dass da halt eine sehr große Nervosität oder eine sehr große Abneigung sozusagen gegenüber dem Thema ist. Und ich glaube, da wäre gerade die Aufgabe der Politik, hier aufklärend zu wirken, hier zu sagen, okay, da geht es nicht darum, den Pensionisten etwas wegzunehmen, die Pensionisten zu schädigen, sondern es geht darum, das Pensionssystem nachhaltig zu machen. Das sind natürlich, man muss das den Leuten erklären, die davon betroffen sind, aber die haben genügend Vorlaufzeit. Aber das finde ich halt ein bisschen höchst problematisch, hier dann gleich das zu vermischen und zu sagen, ja, die haben ihr Leben lang gearbeitet und jetzt sollen sie bestraft werden.
Nein. Ja, vor allem, das finde ich eigentlich auch eine lustige Sicht der Dinge. Ich meine, vielleicht ist das auch natürlich eine Pressesicht, die anders ist, naturgemäß auf diese Dinge, aber weil wir Arbeit eher positiv gegenüberstehen und das Argument dann immer kommt, naja, die Leute können nicht mehr. Und das ist ja auch so Kickels Betonung, vor allem die körperlich schwer arbeitenden Menschen, womit er sich einen Punkt hat. Aber es ist immer das Verlängern der Arbeitszeit und die Verschiebung des Pensionsantrittsalters wird immer wie so eine Strafe benannt, weil es eigentlich auch klar, je länger du dann noch arbeitest, desto höher wird deine Pension. Weil gerade zum Schluss ja besonders du meistens noch ganz gut verdienst oder wenn du noch einen Job hast natürlich nur. Also ich finde, dass sozusagen dieses Spiel mit Arbeit ist schlecht und wenn du noch ein Jahr dranhängst oder ein halbes oder ein oder zwei, genau. Dann wird dir was weggenommen.
Ja, es zeigt grundsätzlich halt ein bisschen einen falschen Zugang zum Thema Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Weil Arbeit, ich verstehe schon, dass es natürlich Menschen gibt, die vor allem eine stark körperliche Arbeit haben, und da muss man auch durchaus diskutieren, ist es klar, dass es vielleicht Tätigkeiten gibt, die man mit 66 so nicht mehr ausführen kann. Ich muss sagen, der berühmte Dachdecker, das wird wahrscheinlich für die meisten Menschen schwierig sein, mit 66 noch auf einem Dach herumzuklettern in der Mittagshitze. Aber das Problem kann nicht sein, dass wir jetzt einfach generell Menschen früher in Pension schicken, sondern wir müssen uns natürlich überlegen, inwiefern können wir andere Arbeitsmärkte, zweite Arbeitsmärkte machen. Und da geht es nicht darum, den 65-Jährigen umzuschulen, sondern die Frage ist, muss ein Dachdecker, kann man den ab 50, 55 bereits in andere Bereiche umschulen, die er länger ausüben kann. Das ist nicht trivial, das ist schwierig, aber ganz ehrlich, Politik ist ja auch dafür da, dass man sich über nicht triviale Themen auch Gedanken macht. Und das ist, wir als Gesamtgesellschaft müssen uns überlegen, weil einfach nur zu sagen, naja, wir haben das Problem nicht. Und noch einmal, das haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht besprochen, warum haben wir dieses Problem eigentlich? Wir geben derzeit ein Viertel der gesamten Staatsausgaben für Alterssicherung aus. Inklusive Gesundheit und Pflegekosten sind wir bei 45%. Und das steigt konstant weiter. Das heißt, es ist einfach so, wenn wir das Bundesbudget nehmen, da ist der Zuschuss aus dem Bundesbudget, also Staatsausgaben inklusive Sozialversicherungen, und im Bundesbudget sind wir jetzt bei 27% des BIP. 27% des Bundesbudgets fließen als Zuschuss in die Pensionsversicherung und für die Beamtenpensionen. Das heißt, vor ein paar Jahren waren wir noch bei einem Wert von knapp über 20%, und es steigt immer weiter. Das heißt, das System ist nicht nachhaltig. Das sagen alle Experten, und das ist halt schon ein Problem, wenn wir Situationen, wo seit Jahrzehnten alle Experten sagen, wir haben ein Problem und nur die Politik sagt, nein, wir haben keins, wir machen nichts.
Vor allem das, was du am Anfang gesagt hast, da bin ich nicht so gut drauf eingegangen, ist ja interessant. Kickl sagt, wenn dann mal die geburtenstarken Jahrgänge alle in der Pension sind und die Spitze sozusagen abflacht, dann ist das Problem gelöst. Stimmt ja nicht, weil du selbst vorher betont hast, dass ja das ganze Problem mit dem Thema Pflege und Gesundheit ja dann noch weitergetragen wird. Und die geburtenstarken Jahrgänge, das ist eben so Anfang der 60er bis 69, die sind ja dann noch eine Weile unter uns und also werden Pflege brauchen und, und. Das heißt, das Problem verschiebt sich ja dann nur vom Pensionsantrittsalter dann in andere.
In die anderen Bereiche. Und da reden wir schon, ich meine, wenn wir sagen Babyboomer Anfang der 60er Jahre, da reden wir dann irgendwann von 2065.
Das ist jetzt zu viel.
Das ist,
ist ja 100 Jahre fast. Ich glaube, 1969 ist der geburtenstärkste Jahrgang, zumindest in Deutschland gewesen. Bei uns, glaube ich, ist es ähnlich. Also das heißt, die sind jetzt ungefähr 57, 58.
Okay, stimmt.
Die kommen jetzt dann eben in den nächsten Jahren in Pension. Aber was man Kickl immer wieder vorwirft, ist, dass er nur gegen etwas ist und keine Beispiele oder Ideen bringt, was anderes zu machen. Eine Sache hat er schon sehr konkret gesagt im Sommergespräch. Er hat gemeint, statt einer Pflichtanhebung des Pensionsantrittsalters fände er es gut, freiwillig länger Arbeitende de facto steuerfrei zu stellen. Ist das ein ernstzunehmender zweiter Weg?
Also Anreize für längeres Arbeiten sind auf jeden Fall gut und da kann eine steuerliche oder eine Abgabenentlastung auch durchaus hilfreich sein. Es gibt hier bei dem Thema, wenn es darum geht, längeres Arbeiten steuerfrei zu machen, gibt es manchmal das Argument, dass das quasi eine Belohnung für die wäre oder sozusagen eigentlich nur eine Erhöhung oder Verbesserung der Situation für die wäre, die ohnehin länger arbeiten, was oft Freiberufler sind, Ärzte, Anwälte etc., dass sie hier trotzdem nicht die Leute länger im Arbeitserwerbsleben behalte, die ich gerne hätte, dass sie länger bleiben, weil die sowieso schon vorher rausfallen sozusagen und die, die ohnehin länger arbeiten, haben dann halt mehr davon. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wiewohl ich durchaus sagen muss, ich bin immer natürlich ein Befürworter von niedrigen Steuern und Abgaben, aber muss schon schauen, erfüllt das auch das Ziel, weil es bringt jetzt nichts, wenn das diese Maßnahme den Staat Geld kostet im Sinne von weniger Steuereinnahmen und aber nicht mehr Leute länger arbeiten, weil einfach trotzdem sie nicht länger im Erwerbsprozess bleiben, weil sie in einem Angestelltenverhältnis sind, wo sie nicht drinnen bleiben länger, weil sie dann trotzdem aufhören zu arbeiten beispielsweise. Was wir schon sehen, ist zum Beispiel, wenn wir uns die Anhebung des Frauenerwerbs, des Frauenpensionsantrittsalters ansehen, dann sehen wir, dass jetzt auch durch die Anhebung des gesetzlichen Antrittsalters auch das Faktische plötzlich mitgezogen ist. Weil es kommt immer das Argument zum Beispiel, dass eine Anhebung des gesetzlichen Alters nichts bringt, weil viele ohnehin nicht aus der Erwerbstätigkeit in die Pension gehen, sondern bereits aus der Arbeitslosigkeit etc., weil Menschen, die halt jetzt 62, 63 sind, auch keinen Job mehr finden oder auch vielleicht mit 58 schon keinen Job mehr finden, wenn man sagt, na, du gehst ja in ein paar Jahren Pension. Und das wäre ja auch sowas, wenn das gesetzliche Antrittsalter angehoben ist, dann ist es auch für Firmen attraktiver zu sagen, okay, habe eine längere Frist bis zur Pensionierung dieser Person. Das heißt, es macht noch einen Sinn, jemanden einzustellen. Genau. Es macht noch einen Sinn, in jemanden zu investieren beispielsweise. Also es ist schon ein bisschen, ich habe mal ein Interview mit dem deutschen Pensionsexperten Bert Rürup geführt, der gesagt, die Menschen gehen immer 1 bis 2 Jahre vor dem gesetzlichen Antrittsalter. Das heißt, ich muss das gesetzlich immer 1-2 Jahre höher setzen, damit ich 1-2 Jahre drunter das Faktische habe. Und wir sind jetzt beim Faktischen auf 63 und das würde eben Sinn ergeben, hier dann quasi mit dem Gesetzlichen auf 67 zu gehen, um das dann mitzuziehen. Und wie gesagt, deswegen Anreize für längeres Arbeiten sind gut, aber ich glaube, sie werden das Problem nicht lösen.
Eine Sache war spannend. Kickl hat sich explizit distanziert, kann man sagen, von einem FPÖ-Parteimitglied, nämlich von Arnold Schiefer, der nicht nur mitverhandelt hat bei den Koalitionsgesprächen mit der ÖVP vor einem Jahr, die dann gescheitert sind, sondern der auch immer wieder damals als möglicher Finanzminister genannt wurde. Er war da relativ scharf.
Ihr Budgetexperte Arnold Schiefer, ein ausgewiesener Finanzexperte, sieht das allerdings mit sehr anders, denn er hat in diversen Zeitungsinterviews auch gesagt, junge Menschen, da kann er sich sehr wohl vorstellen, dass die später in Pension gehen und vor allem, dass jene, die zum Beispiel studiert haben, dass die auch länger arbeiten werden. Also das weicht ja von ihren Plänen ab.
Ja, der Parteiobmann bin ich und das ist nicht der Herr Schiefer, das sage ich dann auch einmal in der Deutlichkeit.
Ja.
Da gibt es auch sozusagen dann einen Ober, der den untersticht in wesentlichen Entscheidungen.
Wie hast du das interpretiert?
Ja, das ist hier quasi eine, wir haben hier den Fachexperten, den Arnold Schiefer, der durchaus auch mit seinen Erfahrungen in der Wirtschaft durchaus respektiert wird, dass er hier eine sehr, sehr gute und breite Ahnung hat von den Themen. Und dann haben wir halt natürlich einen Parteiobmann, der natürlich grundsätzlich sehr stark von der Sozialpolitik geprägt ist und der halt aus parteipolitischen Gründen halt hier eine andere Linie vorgibt. Und das widerspricht sich, aber ich glaube, es ist gut, wenn man da genau hinhört und halt sieht.
FPÖ ist man sich nicht bei allem einig.
Genau. Ja, und das ist halt auch die FPÖ, weil ja sehr gerne so dargestellt wird, dass die FPÖ würde Dinge anders machen, die wichtig sind und dass man dort auch bei ganz wichtigen Themen wie dem Pensionssystem einfach die Augen verschließt.
Das hast du ja auch im Leitartikel geschrieben heute. Deswegen noch abschließend, wenn du die gesamte Passage von Herbert Kickl im Sommergespräch zu diesen Pensionsthematiken bewerten müsstest, wo hält diese einer Prüfung stand, wo nicht?
Es hat mich halt sehr an Aussagen von SPÖ-Spitzenpolitikern, von Arbeiterkämmerern und von hohen Gewerkschaften erinnert, die in meinen Augen bei diesem Thema einfach eine zu positive und eine zu realitätsverweigernde Position haben. Ich glaube, da bin ich einfach auf der Seite der internationalen und nationalen Experten, die hier durchaus sagen, nein, wir haben ein Problem, wir müssen was tun, also Fiskalrat, WIFO, IHS, OECD. Und man sieht, dass hier die FPÖ bei solchen Themen durchaus sehr ein, könnte man sagen, sozialistisches Weltbild hat.
Lieber Jakob, danke, dass du da warst.
Bitte.
Ja, das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Jakob Zirm, dem Wirtschaftschef der Presse. Seinen Text zum Thema, über den wir gesprochen haben, und weiterführende Artikel finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie Was wichtig ist doch auf der Plattform Ihrer Wahl. Und wie Sie wissen, freut mich Feedback. Schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com oder hinterlassen Sie uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify oder YouTube. Machen Sie es gut und bis bald.